Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich stelle klar, ich bin vielleicht irre, aber kein Antisemit.
Der Fritz-Moderator Ken Jebsen letzten Sonntag über seinen YouTube-Kanal, denn bei Fritz kam während der normalen Sendezeit von Ken FM Musik zwischen 14 und 18 Uhr und Nachrichten und Musik nur von der Festplatte. Vorwürfe, Ken Jebsen würde sich in seinen Sendungen und per E-Mail antisemitisch äußern, hatten den RBB dann dazu bewogen, die Sendung kurzfristig auszusetzen. Hören Sie dazu mehr in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 12. November 2011 und außerdem über Sexualität in der Präsentation von Sport in den Medien, dann vom Mozilla-Treffen in London mit den Medien mehr und außerdem hören Sie ein Interview mit dem neuen Vorsitzenden des Netzwerks Recherche und das alles.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Meine seit 10 Jahren jeden Sonntag auf Radio Fritz ausgestrahlte Radiosendung wurde heute kurz vor Sendebeginn abgesagt. Der Grund ist eine Mail von Hendrik M. Broder an das Programmmanagement des RBB, in der er mich als Irren und Antisemiten bezeichnet hat. Zur Begründung bezieht er sich auf Radiobeiträge und einen privaten Mailverkehr mit einem Hörer, den er am 6.11.2011 auf seinem Blog www.achgut.com online gestellt hat und in dem ich angeblich den Holocaust leugne.
Soweit wieder ein Ausschnitt aus dem Video von Ken Jebsen. Das ist tatsächlich ein sehr schwerer Vorwurf des Antisemitismus und ich ging zur Programmdirektorin des RBB, Claudia Nothelle, und zu Ken Jebsen. Hören Sie das Ergebnis dieser zweier Interviews.
Fritz Extra. Extra.
Um 14 Uhr gab es einen Jingle, Fritz Extra, dann gab es 4 Stunden Musik. Was ist dieser doch außergewöhnlichen Sendung vorausgegangen?
Die Entscheidung ist sehr kurzfristig gefallen, dass wir gesagt haben, etwa um 20 vor 2, wir senden heute Ken FM nicht, wir machen es nicht. Das liegt daran, dass an dem Sonntagvormittag eine Mail veröffentlicht wurde auf der Seite von Hendrik M. Broder, in dem sehr, sehr harsche Formulierungen drin waren und aus denen sich auch die Vorwürfe ableiteten, Ken Jebsen sei möglicherweise, so vornehm war es da nicht formuliert, antisemitisch. Wir konnten auf die Schnelle nicht klären, was ist da dran, von wem ist die Mail, ist sie tatsächlich von ihm, was steckt dahinter? Und das sind so harte Vorwürfe, dass wir gedacht haben, wir müssen uns erst einmal mit Ken Jebsen auseinandersetzen, wir müssen uns auch mit der Redaktion auseinandersetzen und haben deshalb gesagt, wir senden nicht, um den Moderator selbst zu schützen, aber natürlich auch, um unser Programm zu schützen und zu sagen, das müssen wir erst klären, bevor wir zur Tagesordnung übergehen.
Nun gab es leider 24 Stunden überhaupt keine Informationen. Die Verschwörungstheorien schossen nur so aus dem Kraut. Dann war klar, dass das, was Sie gesagt haben, natürlich auch nachvollziehbar ist. Aber warum war die Kommunikation mit dem Hörer so schlecht?
Ich glaube, dass wir das unterschätzt haben. Wir haben das unterschätzt, wie groß die Nachfrage und das Drängen danach ist, wie sehr natürlich auch gleich die Diskussion im Netz losgehen wird. Wir waren sehr damit beschäftigt, intern zu reden, intern zu sprechen, nachzuvollziehen, was ist wann wo gewesen und haben leider zu spät reagiert darauf, das muss man klar zu sagen. Es ist gleich die Diskussion hochgebrandet, ist das Zensur und jetzt ist die Meinungsfreiheit vorbei und warum darf Ken Jebsen sich nicht äußern? Zensur würde ja auch immer heißen, dass es deutlich gegen den Willen dessen geht, der nicht senden darf. In dem Fall habe ich keine lauten Proteste von Ken Jebsen gehört und ich habe ja die Woche auch sehr, sehr ausführlich mit ihm gesprochen. Da gab es keinen Dissens drüber, über diesen Fakt, dass er am letzten Sonntag nicht gesendet hat. Von daher Zensur weiß ich weit von mir, sondern es ging wirklich darum, das Programm zu schützen und auch ihn zu schützen und die Vorwürfe erst einmal zu klären. Die Kommunikation hätte anders sein können und auch müssen.
Nun ist der Moderator nicht abgesetzt, sondern die Sendung geht weiter, aber wahrscheinlich nicht weiter wie bisher, oder?
Nein, die Sendung wird nicht ganz so weitergehen wie bisher, natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Wir haben uns ausgelöst durch diese Vorwürfe deutlich mit dem beschäftigt, was er in diesen 15-minütigen Rückblicken in seiner Sendung in den letzten Wochen und Monaten gesagt hat. Das sind politische, sehr politische Aussagen, exotische, zum Teil wirre politische Aussagen, die ich, wenn ich ehrlich bin, so in unserem Programm in der Form nicht hören möchte, vor allem nicht so undiskutiert, so unwidersprochen, mit Belegen, die fehlen, mit Beweisen, die fehlen. Es steckt auch ein gewisser missionarischer Eifer in diesen Aussagen. Und darüber haben wir uns sehr deutlich mit ihm auseinandergesetzt, haben auch klar verabredet, dass das nicht die Formen sind und die Standards sind, wie bei uns bei Fritz und auch in den anderen Radioprogrammen unsere Sendung klingen sollen und sein sollen. Die Verabredung ist nun, dass die Sendung wieder mehr zu dem zurückkehrt, was sie früher war, nämlich eine vierstündige Unterhaltungssendung, wo er mit Aktionselementen, mit Live-Elementen, mit Bands zusammentrifft, Hörer vor Ort sind. Das sind ja auch die Teile, die ihn so bekannt gemacht haben und zum guten Moderator machen. All das, was politisch ausgerichtet ist in seiner Sendung und auch da, welche Gäste er da hat, das wird vorher jetzt deutlich redaktionell eng abgesprochen.
Fritz Extra. Extra.
Eine private E-Mail und drei verlinkte YouTube-Videos führten zur Aussetzung der Sendung KenFM am 6.11.2011. Ken Jebsen, was hast du in dieser Woche für dich an Erkenntnissen gewonnen?
Ja, für mich an Erkenntnissen gewonnen habe ich, dass wenn man E-Mails schreibt und die, sage ich mal, sehr schnell, sehr salopp einem Hörer entgegenknallt, weil die Sendung endet für mich ja nicht nach 18 Uhr, dass man im Grunde immer die journalistische Sorgfalt walten lassen muss. Im Grunde muss man immer wie für eine Presseerklärung formulieren, weil wenn ein Satz aus dem Zusammenhang gerissen wird, kann das verzerrend wirken. Aber ich stelle auf der anderen Seite die Frage, ich glaube, jeder von uns hat schon mal eine E-Mail geschrieben, wo man sagt, hör zu, das würdest du so auch nicht in der Zeitung abdrucken. In einer Art Chat ist das passiert und wenn sich jetzt durch den aus dem Zusammenhang gerissenen Satz, wenn sich da Menschen gekränkt fühlen, ganz besonders die jüdische Gemeinde, tut mir das sehr leid. Ich muss sagen, dass die Vorwürfe, die daraus dann konstruiert werden, allerdings absurd sind, weil wer die Sendung KenFM kennt, weiß, dass wir niemals so etwas behaupten oder senden würden, ganz im Gegenteil. Und das ist auch nachzuhören und wir haben eine 10-jährige Geschichte und ich glaube, wenn das mein Spirit wäre, dann wäre ich keine 4 Wochen auf Sendung gewesen und nicht 545 Sendungen hätte ich unerkannt solche Gedanken verbreiten können. Ich weise das von mir.
Aber du wirst doch zumindest sagen, dass dein Moderationsstil darauf beruht, auch durch Provokationen Reaktionen auszulösen, die sich vielleicht in Empörung entladen.
Es gibt ein Buch von Stefan Hessel, ja, Widerstandskämpfer, der Mann, der die Menschenrechtscharta mitgeschrieben hat. Und das heißt, empört euch. Der Mann ist 92. Ich habe kein Problem mit Empörung. Ich glaube, Empörung ist gut.
Nun gibt es die ausgestreckte Hand von dir in Richtung Henrik M. Broder. Stehst du noch zu diesem Angebot?
Ich habe Henrik M. Broder eingeladen, zu mir in die Sendung zu kommen, denn ich finde es höchst spannend, wenn Menschen über komplexe Themen aus unterschiedlichen Generationen miteinander sprechen, weil das kann nur dazu beitragen, mehr Verständnis untereinander zu fördern. Und diese Einladung gilt. Also ich würde mich darüber freuen, wenn Henrik M. Broder in meine Sendung käme und ich will es gar nicht einen harten Schlagabtausch nennen. Ich glaube, eigentlich stehen wir auf derselben Seite und wir provozieren vielleicht auch. Nur bei mir ist bei Provokation das Wort Pro einfach sehr betont. Ich bin ein Mensch, ja, dem Frieden und Harmonie sehr nahe liegt. Und was ich persönlich ablehne, ist jede Art der Gewalt und jede Art der Auseinandersetzung, die mit Waffen geschieht. Also ich bin einfach dagegen. Ich glaube, dass das Krieg sollte keinen Platz mehr haben im 21. Jahrhundert. Das ist leider nicht so. Ich wünsche es mir und ich tue alles dafür, dass es in die Richtung geht. Und zwar nicht nur als Moderator, sondern als Bürger und Demokrat. Das mache ich jeden Tag auf der Straße. Ich gehe dazwischen, wenn es irgendwo knallt. Das ist kein richtiger Umgang heutzutage mehr, sich gegenseitig zu verprügeln im weitesten Sinne. Das macht man nicht. Das hat keinen Stil. Und ich versuche einfach, Sendungen zu machen, die ein Credo haben, dass man miteinander redet, auch wenn man sagt, also mit denen kann ich eigentlich nicht. Es gibt immer eine Möglichkeit, das habe ich auch gelernt, privat, es gibt immer eine Möglichkeit, aufeinander zuzugehen, man sollte das immer wieder versuchen und das versuchen wir jeden Sonntag und dass man uns ab und an mal missversteht, weil ich auch recht schnell spreche, das ist okay, aber wir sind eben auch ein Radio, was für eine sehr junge Zielgruppe kommuniziert und dann muss man damit leben, dass man manchmal falsch gedeutet wird.
Wird sich KenFM ändern?
KenFM ändert sich seit 10 Jahren. Wer die Sendung im letzten halben Jahr gehört hat, wird feststellen, dass sie sehr hart, viel härter geworden ist, sehr viel politischer geworden ist, dass neue Formen entstanden sind, die nicht die klassischen journalistischen Standards einhalten. Da ist also Satire, Kommentar, Glosse wurde manchmal vermischt. Ich finde, Das muss auch möglich sein, da gibt es eine Grenze und ich glaube Billy Wilder hat gesagt, man muss wissen, wie weit man zu weit gehen kann. Da sind wir vielleicht zu weit gegangen. Okay, aber auch das Ausloten und das aus der Reserve locken junger Hörer ist ja unsere Aufgabe. Und ab und zu kriegt man eben eins auf die Mütze. Ich muss damit leben und es ist nicht Vorsatz, ja, aber es passiert und wenn man dann wieder miteinander redet und das als einen Neustart sieht, um über Themen zu reden, die vielleicht auch Tabuthemen sind. Es gibt ja viele Tabuthemen, dann ist es auch einer der Ansprüche, die diese Sendung hat.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Soweit also die RBB-Programmdirektorin Claudia Notteller und Ken Jebsen, Fritz-Moderator. Und gleich versuche ich zu Henrik M. Broder zu schalten. So, jetzt begrüße ich am Telefon Henrik M. Broder, der den Stein des Anstoßes für die Aussetzung der Sendung Ken FM ins Wasser warf. Herr Broder, Sie sind ja ein meinungsstarker und polarisierender Mann, auch dem Radio 1 Publikum bekannt durch Ihre Morgenkommentare. Helfen Sie uns bitte mit Ihrer Sicht auf die Dinge. Kennen Sie die Sendung Ken FM? Kennen Sie den Moderator?
Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn persönlich nie getroffen und ich habe auch bis vor 2-3 Wochen den Namen noch nie gehört, obwohl ich relativ viel Radio höre. Er war für mich ein No-Name.
Wie haben Sie von dem kritikwürdigen Umstand gehört, dass aus Ihrer Sicht Antisemitismus verbreitet würde?
Die Geschichte ist ganz einfach und um woanders anzusetzen, ich war sehr überrascht, dass aus dem Kreise der RBB-Hörer unglaubliche verschwörungstheoretische Geschichten aufgebracht wurden, und zwar aus dem Kreise der Ken-Fans. Die Geschichte ist so gelaufen. Vor etwa 3 Wochen habe ich eine Mail bekommen von einem Leser unseres Blogs, Die Achse des Guten. Und dieser Leser schickte mir diese Mail, die Ken Jebsen ihm geschrieben hatte, und schilderte mir den Zusammenhang. Dieser Leser hatte sich bei Jebsen über eine seiner Sendungen beschwert. Es gab daraus eine kleine Korrespondenz und in dieser Korrespondenz bekam der Leser oder der Hörer von RBB diese Mail, die er mir dann schickte. Diese Mail habe ich dann an den RBB weitergeschickt, an meinen Redakteur Jochen Wittig, der die Sendung betreut, an der ich gelegentlich mitarbeite, nämlich den Schönen Morgen, und habe Jochen Wittig gebeten, sich mal darum zu kümmern. Ich habe dann eine Weile nichts gehört. Und dann kam eine Mail an mich vom RBB mit der Bitte, dem RBB doch noch eine Chance zu geben. Und daraufhin habe ich erstmal gar nichts gemacht, habe mir beim Internet die Auftritte von Ken angeguckt und das ist alles ein ziemlich horrendes Zeug. Es ist nicht wirr, es ist rechtsradikales, verschwörungstheoretisches Zeug. Es ist ein horrender Unsinn, mal ganz davon abgesehen, dass er der Einzige ist, der offenbar Nachrichten dekodieren kann und ganz genau weiß, was von Afghanistan bis Bitburg in dieser Welt los ist. Und dann habe ich immer vom RBB nichts gehört und dann habe ich diese Mail online gestellt. Und dann ging der Zirkus los. Das ist alles, was passiert ist.
Was war das Ziel? Sie hatten ja auch, das gibt ja das Mittel der Programmbeschwerde beim Rundfunkrat.
Ich will mich ja gar nicht beschweren. Ich wollte einfach nur zeigen, was heute in einem öffentlich-rechtlichen Sender läuft. Kein Mittel, kein Zweck, keine Absicht, einfach Transparenz schaffen. Und ich fand es auch ungeheuerlich, dass ein Hörer des RBB sich an den RBB wendet, sich beschwert, keine Antwort bekommt und natürlich springt der Laden dann erst ein, wenn so etwas öffentlich wird. Und das wollte ich möglich machen. Die Öffentlichkeit herstellen für einen unglaublichen Vorgang, der besonders unglaublich ist, weil er von einem öffentlich-rechtlichen Sender kommt.
Sie wollten einen Stein reinwerfen, ich kürze mal hier ab und sehen, was dann für Wellen draus schlagen.
Genau.
Ich spiele Ihnen noch mal ganz kurz Ken Jebsen ein.
Ja.
Den Holocaust habe ich in zahlreichen Beiträgen thematisiert und als das schlimmste Verbrechen der Menschheit verurteilt. Seit 545 Sendungen wird bei Ken FM für Menschlichkeit und Gleichberechtigung geworben.
Ja, das ist die Aussage von Ken Jebsen.
Der hat das auf YouTube gestellt, das Statement ist 1,20 Minuten lang.
Und wäre es dann nicht vielleicht auch möglich gewesen, Sie sind ja Journalist, Sie interessieren sich auch für Geschichten, die Geschichte hinter Ken Jebsen, warum redet er so, warum macht er das, ist er nicht vielleicht doch ein Aktionskünstler, der provozieren will, so wie Sie?
Ich bin kein Therapeut, ich bin kein Sozialarbeiter.
Sie sind Journalist.
Nein, ja genau. Ich beschäftige mich mit dem Produkt und ich habe zum Beispiel ein Statement gelesen, ich glaube von der Programmdirektorin des RBB, Frau Notteller, ist die Programmdirektorin oder bringe ich was durcheinander?
Nein.
Sie hat gesagt, Ken Jebsen hat diese Mail, die den ganzen Vorgang ausgelöst hat, offenbar unter Druck geschrieben. Was heißt das, unter Druck geschrieben? Hatte er gerade Redaktionsschluss, musste er schnell aufs Klo oder war er auf dem Weg zum Zug? In dieser Mail stehen ungeheure Sachen drin.
Ja, aber Sie hätten sie auch als Journalist jetzt recherchieren können. Sie recherchieren doch öfter mal ungeheuerliche Dinge.
Was soll ich recherchieren? Sein Psychozustand, seine Notlage, warum er so etwas schreiben muss?
Die Geschichte hinter der Geschichte. Mich interessiert, warum Sie mehr oder weniger so ein bisschen abseits da stehen, etwas hineinplumpsen lassen und dann sehen, was dann passiert. Kann es sein?
Die Geschichte in der Geschichte. Dieser Mann hat 10 Jahre lang seinen rechtsradikalen Schwachsinn live über einen öffentlichen rechtlichen Sender verbreitet.
Das ist Ihre Interpretation?
Nein, das ist das Ergebnis dessen, was er gemacht hat. Es ist nicht meine Interpretation. Wenn er stundenlang Geschichten darüber macht, dass der 9-11 einen Insider-Job macht, wenn er sich darüber auslässt, dass er hofft, es werde demnächst in Palästina ein Yad Vashem geben, wo die Verbrechen der Israelis an den Palästinensern dokumentiert werden. Wenn er diese Gleichsetzung macht von Israel und Drittem Reich, dann brauche ich da nicht viel zu interpretieren. Und dann ist die Geschichte hinter der Geschichte das, was er macht. Und genau das habe ich transparent gemacht und deswegen hat es diesen Skandal gegeben. Es ist nicht mein Job, auch nicht mein Job als Journalist, mich darum zu kümmern, aus welcher Notlage heraus oder aus welcher psychologischen Situation heraus er so etwas macht.
Also ich habe Journalismus immer so verstanden, dass man auch die Quellen genau recherchiert, woher kommt das, was sind da für Motive dahinter?
Die Quellen habe ich. Die Quelle ist eindeutig. Übrigens hat Ken Jebsen mit keinem einzigen Wort, hat sich nur gedrückt, er hat nicht dementiert, dass die Mail nicht von ihm ist. Er hat sich nur dazu nicht geäußert.
Doch, gerade eben, Sie haben das eben nicht...
Durchgeknallten Fans haben mir geschrieben, ich hätte diese Mail erfunden, um ihm zu schaden.
Nein, das hat er gerade, das können wir wirklich abkürzen, gerade bevor wir hier angefangen haben zu telefonieren, in diesem kleinen Interview zugegeben, dass das unter
jetzt
sehr großem...
Jetzt hat er zugegeben, nachdem die Geschichte seit über einer Woche gärt. Er hat jetzt die ganze Zeit offen gelassen.
Ja, die Sendung ist jetzt nun mal so, also
und
Sie können...
Und in dem Statement, das Sie gerade eingespielt haben, sagt er nur, er habe sich immer gegen den Holocaust ausgesprochen. Ich meine, wenn das schon der Nachweis von Anstand ist, jeder anständige Nazi spricht sich heute gegen den Holocaust aus, weil das Antrittsbillett ist, die erste Station, um hinter antisemitische Propaganda zu betreiben. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Ich rechne es keinem hoch an, dass er sich gegen den Holocaust ausspricht. Ich rechne es auch keinem hoch an, dass er vielleicht seine Frau und seine Kinder nicht prügelt. Das sind Selbstverständlichkeiten. Er geht mit etwas hausieren, hat übrigens auch gesagt, aufgrund seiner Biografie kann er so etwas schon mal nicht gemacht haben. Ich meine, der Vater ist Perser, die Mutter ist Deutscher. Was soll das heißen aufgrund seiner Biografie?
Fragen Sie ihn selbst.
Ich habe keine Lust, mit ihm zu reden. Warum sollte ich mit ihm reden? Entschuldigen Sie bitte.
Er hat Ihnen die Hand ausgestreckt.
Ich rede auch mit Maler nicht. Warum sollte ich mit ihm reden? Es reichen mir seine Produkte. Ich gehe doch auch nicht zu irgendeiner Neonazi-Gruppe und rede mit denen. Ich schaue mir an, was sie in die Welt setzen. Genauso wie ich das bei Ken Jebsen gemacht habe. Warum wollen Sie aus mir einen Therapeuten machen, der mit ihm reden soll?
Nein, das nicht. Aber hören Sie doch einfach mal zu.
Ich lade Sie herzlich ein, mit mir in meiner Sendung Ken FM über Rassismus und Antisemitismus zu diskutieren. Ich freue mich drauf. Ihr Ken Jebsen.
Das kennen Sie, also diese Einladung Sie nehmen die nicht an.
Nein, ich nehme natürlich nicht an. Verstehen Sie, er will sich einfach mit mir schmücken und ich werde nicht einen durchgeknallten Irren, der entweder ein linksradikaler oder ein rechtsradikaler Antisemit ist, auch noch mit meiner Anwesenheit ehren. Es ist mir auch völlig egal, warum er das macht. Es ist mir auch völlig egal, ob er weiter im Sender bleibt oder nicht, dass das Problem ist, dass ich den Sender herumschlagen muss. Aber dass er mich, wissen Sie, es gibt auch so Selbsterfahrungsgruppen von Frauen, die sich mit Vergewaltigern unterhalten. Michu Friedmann hat sich mal mit Horst Mahler unterhalten. Das muss alles nicht sein. Ich bin kein Masochist. Ich bin auch kein Sozialarbeiter. Ich bin auch nicht jemand, der Leuten aus ihren persönlichen Nöten hilft. Ich habe gesehen, was er macht. Ich habe mir das Programm angesehen, das wirklich ein Drecksblatt für einen öffentlich-rechtlichen Sender ist. Wenn es so etwas im öffentlich-rechtlichen Sender gibt, dann muss sich der Sender dafür rechtfertigen. Aber ich bin nicht aufgefordert, mit dem Produzenten mich an einen Tisch zu setzen.
Meint Henrik M. Bruder, er ist Publizist und der streitbare Initiator der ganzen Wellen jetzt um KenFM. Ich bedanke mich, dass Sie mir wenigstens zugehört haben und Antwort und Rede standen.
Aber das mache ich doch gerne.
Dankeschön, tschüss.
Danke Ihnen, tschüss.
Fritz Extra. Extra.
Radio 1. Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Ergänzend zum Thema KenFM kann ich nochmal verweisen auf fritz.de. Dort gibt es auch die Möglichkeit, seine Meinung kundzutun. Und wer sich noch ein bisschen nachorientieren möchte, weil er was verpasst hat und gar nicht weiß, worum es ging, was Trumpf ist, der kann unter radioforen.de eine Menge nachholen. So, jetzt ganz knallharter Wechsel. Wir gehen nämlich zum Sex, denn Sex sells. Das gilt auch für die Berichterstattung über Sport und Sportler. Dass ein Fußballer wie David Beckham für Armani-Unterwäsche modelt oder dass sich Fußballerinnen zur WM für den Playboy ausziehen, gilt heutzutage als völlig normal. Aber nicht nur das, es wird sogar erwartet, zumindest von Teilen des Publikums, dass das eben so passiert. Wer seinen Marktwert steigern und öffentliche Aufmerksamkeit erhalten will, kommt an der medialen Sexualisierung seiner Person kaum vorbei. Welche Ausmaße das angenommen hat, damit beschäftigt sich eine aktuelle Publikation aus dem Herbert von Harlem Verlag mit dem Titel Die Sexualisierung des Sports in den Medien. Und meine Kollegin Vera Linz hat dieses Buch nicht nur gelesen, sondern nimmt das auch zum Anlass, auch mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen und uns hier im Medienmagazin darüber zu sprechen. Wie äußert sich denn diese zunehmende Sexualisierung genau? Ist das irgendwie messbar?
Naja, was die Autoren des Buches erstmal feststellen, ist, dass die redaktionelle Darstellung von Sportlerinnen zunehmend in erotischen Posen erfolgt und ihr Aussehen und ihre attraktive Ausstrahlung zur wichtigsten Bildaussage werden und die erzielte Leistung in den Hintergrund tritt und dass diese sexualisierte Bildkommunikation im redaktionellen Umfeld nicht korrigiert wird. Und ein Grund, warum dies geschieht, ist sicherlich, weil die Zuschauer und Leser das auch wollen. Das sagt Daniela Schaaf, Medienwissenschaftlerin an der Sporthochschule Köln und Mitherausgeberin des Buches.
Also zum Beispiel hat sich ja mal Kathi Witt für den Playboy ausgezogen und das Heft ist sozusagen nach dem Cover mit Marilyn Monroe das Playboy-Heft, was sich am meisten weltweit ever verkauft hat. Insofern kann man schon sagen, dass da doch ein gewisses Interesse besteht.
Ja, aber mal ehrlich, also die Faszination von Sport oder von Athleten war doch immer auch schon an den Körper gebunden. Sport ist ja immer mit sexuellen Reizen verbunden. Also ich denke nur, dass Männer Eiskunstlauf gucken, hat doch nicht nur damit zu tun, dass sie gerne den doppelten Ritt Berger sehen. Also worin besteht nun die neue Qualität?
Naja, die neue Qualität, ich habe dir ja mal ein Bild von Anni Friesinger hingelegt. Die neue Qualität besteht darin, dass den Sportlern mehr Aufmerksamkeit winkt, wenn sie sich besonders erotisch inszenieren und dass sie das also auch zunehmend bewusst kurz, einsetzen. Ja.
Müssen wir gleich kurz beschreiben. Also die Dame ist offenbar hier in einem Bikini, in Bettwäsche, abstützend und leicht lassiv guckend. Ja, wer es mag.
Ja, gutes Beispiel dafür, dass es bewusst eingesetzt wird, das ist natürlich eine Werbefotografie von Anni Friesinger. Und für dieses bewusste Einsetzen der Erotik gibt es inzwischen auch schon einen Fachbegriff, das sogenannte Kurnikova-Syndrom wird das genannt, benannt nach der russischen Tennisspielerin Anna Kurnikova. Die hat noch nie ein großes Turnier gewonnen, aber sich so attraktiv inszeniert, dass sie mehr Werbegelder akquirieren konnte als weit leistungsstärkere Sportler. Und sich so zu inszenieren ist, Beispiel Anni Friesinger, kein Einzelfall, sagte mir auch der Sportjournalist Daniel Meuren.
Die erfolgreichsten Sportlerinnen wie Anna Kurnikova beweisen das ja. Und es liegt ja schon lange zurück, dass, sagen wir mal, eine Steffi Graf in Deutschland ein Star war. Da war das, glaube ich, spielt das noch keine solche Rolle. Aber die technische Entwicklung auch vom Fernsehen geht ja immer weiter. Die Bilder werden immer ästhetischer und dadurch gewinnt das immer mehr an Bedeutung, wie eine Sportlerin sich inszeniert. Und dann ist der Weg zur Instrumentalisierung und Sexualisierung, glaube ich, nicht mehr sehr weit.
Aber wo ist jetzt genau das Problem? Ich würde es ganz gerne verstehen.
Ja, das ist die berechtigte Frage. Ne? Du siehst das Bild, sagst, naja, wem es gefällt, ist mir wurscht. Also warum sollen sie es nicht machen? Aber was dem Einzelnen jetzt vielleicht nützt, um Werbegelder oder Ähnliches zu akquirieren, kann für den Sport insgesamt durchaus auch von Nachteil sein. Weil nicht immer geht die Initiative, sich mit sexuellen Reizen in den Medien zu präsentieren, vom Sportler selbst aus. Gerade bei Sportarten, die um ihre Existenzberechtigung kämpfen, greifen eben auch Verbandsmanager sehr gern zu dieser sogenannten Sexualisierungsstrategie. Und ein gutes Beispiel dafür ist jetzt nicht Eisschnelllauf, aber Beachvolleyball.
Der Verbandspräsident, der hat so in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eben gesagt, diesen Beachvolleyball, den können wir nur gescheit vermarkten, wenn die Mädels gut aussehen. Und dann gab es halt die Maße für die Höschen, also dass das Minimale am Bikini eigentlich nur noch vorhanden ist und darin Sport getrieben werden kann. Da ist natürlich auch das Problem, dass er mit diesem Maß natürlich wahrscheinlich auch einige Sportlerinnen, die sich darin unwohl fühlen, am Zugang zu der Sportart hindert und somit auch am Zugang zu den Erfolgen.
Ja, oder ein anderes Beispiel kennt jeder, der Fußballer David Beckham, der sich ja metrosexuell inszeniert und der kreiert natürlich auch ein körperliches Idealbild und dann wird dann von anderen Sportlern erwartet, dass sie diesem ihr Körperideal auch entsprechen oder auch in der Werbung in einem erotischen Kontext auftreten. Also es wird dann zur Norm.
Haben sich denn Ursachen synthetisieren lassen? Also was ist genau die Triebkraft? Sind das mehr, ich sag mal, notgeile Männer, die unbedingt den Sport pushen wollen? Oder ist das das Geld und die Werbeindustrie verlangt es, weil die sexuelle Abnutzung, also es müssen ja immer stärker Reize gesetzt werden, damit auch sich was verkauft.
Genau, darum geht es. Also Sex sells, wie du schon sagtest, und man muss immer stärkere Reize setzen. Aber dass das zugelassen wird in den Medien, das ist schon auch eine Geschlechterfrage. Und mir ist auch bei der Recherche dieses Beitrages aufgefallen, wenn ich mit männlichen Kollegen darüber gesprochen habe, haben die meisten gesagt, naja, ist doch nicht so schlimm, während Frauen da oft viel sensibler reagiert haben. Und dass eben immer wieder Erotik eingesetzt wird, liegt schon daran, dass wir im Sportmarketing und im Sportressort der Medien überwiegend Männer haben. Also Sportjournalisten, da sind gerade mal 8% weiblich. Und darum, weil das halt sehr männerdominiert ist und die das eben auch gut finden, wird diese Sexualisierung auch weiter zunehmen. Das meint Daniela Schaaf von der Sporthochschule Köln. Sie hat ein 3-Stufen-Modell entworfen, in dem sie beschreibt, wohin das Ganze mal gehen wird.
Die Stufe 1 ist die Sexualisierung der Sportlerinnen und Sportler, wenn wir also sehen, dass die sich sozusagen entsprechend präsentieren in den Medien. Die zweite Stufe ist die Sexualisierung von etablierten Sportarten. Die dritte Stufe ist dann die Etablierung von neuen erotischen Sportarten. Da ist das Beispiel die Lingerie Football League, eine amerikanische professionelle American Football League für Frauen, wo es darum geht, dass die Frauen in Unterwäsche spielen, also wirklich Slip, Höschen, Strapse. Und die werden dann auch danach gecastet, ob sie eine Doppel-D-Oberweite haben und nicht danach, ob sie gut Sport treiben können.
Ja, und als weitere Stufe beschreibt sie die Adaption von Riten der Rotlichtbranche in den Sport. Stichwort Pool Dance, der Tanz an der Stange, bekannt aus einschlägigen Bars, soll 2016 in Brasilien olympische Demonstrationssportart werden. Ich weiß nicht, ob du das sehen magst.
Ach, also das ist jetzt sehr hypothetisch. Also Sport ist sowieso bei mir ein bisschen problematisch. Es klaut ja alles auch Zeit. Aber gibt es denn vielleicht auch positive Aspekte? Also kann eine Sportart auch vom Sexappeal profitieren? Zum Beispiel Frauenfußball. Ich meine, man kann es ja auch ein bisschen kultiviert machen, sodass es nicht frauendiskriminierend ist und die Männer auch ihren Spaß haben und die Frauen sich wohlfühlen, sage ich mal. Also warum denn nicht?
Ja, es gibt wohl auch positive Aspekte. Ich sage das wohl bewusst jetzt mal aus meiner Sicht, wem es gefällt. Also im Frauenfußball soll es wohl so sein, das sagt der Sportjournalist Daniel Meuren mit Blick auf die gerade zurückliegende Frauenfußball-WM.
Der Frauenfußball hat durch die Strategie der Darstellung der hübschen Seiten der Fußballerin es geschafft, dass er aus der Ecke der Mannsweiber rausgekommen ist. Er sollte aber tunlichst es vermeiden, jetzt nur noch in diese Ecke weiterzugehen. Und von daher denke ich, als Versuch, sich zu öffnen, dass jedes Mädchen elegant Fußball spielen kann, dafür war es richtig, aber da ist auch ein Stoppschild jetzt angesagt.
Ja, weil es so Meuren eben um Leistung geht und nicht um die Schönste auf dem Platz. Und ich würde dem jetzt mal zustimmen, ganz persönlich, gar nicht mal unbedingt aus moralischen Gesichtspunkten, sondern auch wirklich aus ästhetischen Gesichtspunkten.
So ein 100-Meter-Lauf der Herren ist doch auch nicht schlecht, oder?
Ja.
Vera? Okay, es ging um Sport und Sexualität. Vera Linz war im Studio. Eine neue Ära bricht bei der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche an. 10 Jahre war der Chefreporter des SWR Thomas Leif nicht nur Vorsitzender, sondern auch die personifizierte Instanz, die sich um journalistische Standards kümmerte, vor den Einbruch der PR in den Journalismus warnte und die Diskussion warm hielt, wie viel Distanz Journalisten zu ihrem Berichtsgegenstand haben sollten. Journalisten machen keine Werbung, nehmen keine Rabatte an. All dies ein hoher moralischer Anspruch, der plötzlich an Glaubwürdigkeit verlor, als bekannt wurde, dass ausgerechnet der Vorsitzende durch falsche Abrechnungen zu hohe Fördermittel erschlich. Im Sommer gab es dann den Eklat im Medienmagazin vom 2. Juli 2011. Kann man das noch einmal nachhören? Rund 4 Monate später wurde neu gewählt und am Telefon ist der neue Vorsitzende Oliver Schröm, der Leiter des Investigativressorts beim Stern. Meine Glückwünsche kommen von Herzen. Das war dann aber auch Nähe genug, Herr Schröm. Ihr erster Arbeitstag wird gleich überschattet von einem Twitter-Fake. Jemand unter Ihrem Namen twitterte, erste Amtshandlung, ein Twitter-Account. Jetzt steht Transparenz an erster Stelle. Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Oder waren Sie das doch selbst?
Nein, das war nicht ich. Irgendwo gibt es einen Doppelgänger von mir, der unter meinem Namen twittert. Inhaltlich kann ich mich nicht beschweren. Er fordert mehr Transparenz. Nicht mehr und nicht weniger wollen wir auch.
Ja, aber dann wäre es doch auch gut, Sie würden das Kürzel übernehmen oder Netzwerkrecherche. Aber vielleicht ist doch dann eher die wichtigere Aufgabe die unbegreifliche Finanztransaktion, dass vielleicht mal ausgefächert rund 75.000 Euro von der Bundeszentrale für politische Bildung sozusagen erschlichen wurden auf Grundlage falscher Rechnungen. Sind die Umstände inzwischen restlos geklärt, damit der Verein wieder aus der Selbstbeschäftigung herauskommt?
es ist geklärt, ob das jetzt erschlichen war, da muss man ein Fragezeichen dahinter stellen, weil das unterstellt ja einen Vorsatz und das möchte ich jetzt Thomas Live nicht unterstellen. Es ist passiert, das ist schlimm genug. Das Verein hat reagiert, deshalb gab es auch jetzt Wahlen, neuen Vorstand. Ich bin eher nach vorne gerichtet, notgedrungen, weil ich bin erst kurz vor der letzten Jahrestagung Mitglied geworden. Also ich kenne die ganzen alten Geschichten nur aus Erzählungen zweiter und dritter Hand. Ich habe jetzt natürlich versucht, ein eigenes Bild zu machen, die Abrechnung gesehen. Also die Aufklärung ist vollbracht, der Verein steht wieder sauber da. Ansonsten hätte ich auch nicht kandidiert.
Aber weil es in der letzten Medienmagazin-Sendung möglicherweise von uns nicht ganz sauber formuliert war, inwieweit ist jetzt auch geklärt, ob die Prüfer ihrer Finanzbücher zu dicht mit dem zweiten Vorsitzenden seinerzeit Hans Leindecker verbunden waren oder nicht?
Das ist ganz einfach aufzuklären, weil der Auftrag, diese Prüfer zu beschäftigen, ging überhaupt nicht von Leindecker aus. Das machte damals mein jetziger Stellvertreter Markus Grill, der gestern zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. Er hat damals sich nach Prüfer umgeschaut und hat bei sich in der Spiegelredaktion nachgefragt, ob jemand empfehlen könnte. Da fiel halt dieses Büro und dann wurde das damals beauftragt mit. Also mit Leindecker hatte das gar nichts zu tun.
Weil Sie sagten selbst, Ihr Blick ist nach vorne gerichtet. Was sehen Sie denn vorn?
Vorne sehe ich einen Verein. Wir sind gerade auf einer Fachtagung des großer Andrang, die Leute interessieren sich einfach für die Fachkonferenzen, für die Workshops. Der gleiche Eindruck hatte ich irgendwie bei der letzten Jahrestagung. Da sind 500-600 Leute da, wenn sie dann in irgendwelche Panels oder Workshops gehen. Da sitzen Jungredakteure, Studenten, Volontäre mit Laptops auf ihren Knien und hängen an den Lippen der Referenten, weil sie irgendwie das Werkzeug erlernen möchten, wie man recherchiert, welche Möglichkeiten es heute gibt. Das beschäftigt die Leute und das wollen wir denen auch bieten. Also das Netzwerk, wie es der Name schon sagt, hier können sich Journalisten, insbesondere junge Journalisten, die sich irgendwie den Recherchejob verschrieben haben, hier können sie sich weiterbilden, hier können sie sich Inspiration holen. Und ich glaube, da muss weitergearbeitet werden. Hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Das kann man auch dem Netzwerk Recherche verdanken. Da ist ein Bewusstsein entstanden, nicht nur beim Stern, auch andere Medienhäuser haben entsprechende Ressorts eingerichtet. In den Schulen wird mittlerweile das Recherchehandwerk gelehrt. Früher hat man dann hauptsächlich auf die Schreibe geachtet, dass man Edelfedern irgendwie heranzieht. Heute ist ein ganz großer Schwerpunkt oder liegt auf der Recherche und das darf nur keine Modeerscheinung sein, es muss einfach weitergehen.
Aber wie geht man jetzt mit dem alten Vorsitzenden um? Er ist nicht mehr dabei, also zumindest war er jetzt bei Ihnen nicht im Umfeld. Haben Sie dennoch Kontakt zu ihm? Ist er jetzt rausgeschmissen worden oder wie läuft das jetzt?
Nee, der ist ganz normales Mitglied. Er hat gestern über die Zeitung uns wissen lassen, dass er nicht an der Versammlung teilnehmen will. Ich persönlich hatte jetzt noch keinen Kontakt mit ihm. Sicherlich wird man sich hier und da begegnen und mal schauen, ob er zum Gespräch bereit ist.
Das war am Telefon Oliver Schromm. Er ist seit Freitagabend der neue Vorsitzende des Journalistenvereins Netzwerk Recherche. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Radio 1 Medienmagazin. Folgende Meldung klingt erstmal ungewöhnlich. Die Macher des Open Source Firefox Browsers wollen den Online-Journalismus fördern. In Zukunft will die Mozilla-Organisation Programmierer in die Redaktionen großer Medienhäuser setzen, damit die technische Entwicklungen im Journalismus vorantreiben. Mit dem Firefox Browser konnte ja Mozilla die Vorherrschaft des Internet Explorer von Microsoft brechen. Ob sich so ein Erfolg im Journalismus jetzt wiederholt? Daniel Fiene ist dieser Meldung auf den Grund gegangen und hat ein von Mozilla veranstaltetes Festival in London besucht. Dort trafen Programmierer und Journalisten genau zu diesem Thema aufeinander. Dani, warum will Mozilla jetzt stärker den Journalismus fördern?
Also Mozilla hat sich ja als Stiftung auf die Fahnen geschrieben, offene Technologien zu fördern und setzt deswegen ja auch auf Open Source, also auf Software, die mit offenem Quellcode arbeitet, aber auch primär kostenlos ist. Und ein Leitsatz von Mozilla lautet, wir bauen ein besseres Internet. Und als ich mit der Mozilla-Chefin Mitchell Baker gesprochen habe ich durchhören können, dass die Funktion eines Webbrowsers gar nicht so sehr unterschiedlich von der Funktion des Journalismus ist.
Wir haben den Firefox-Browser entwickelt, damit das Internet um eine offene Ebene ergänzt wird und damit die Leute das Web verstehen, damit Technologie etwas ist, das man möchte, die man auseinandernehmen, sich anschauen und verändern kann. damit das Netz nicht zum Big Brother oder zu einem manipulativen System wird, sondern ein Werkzeug, das wir alle verstehen. Firefox war unser erstes Werkzeug. Wir bauen offene Technologien und ermutigen dann Leute, diese auszuprobieren, damit Spaß zu haben und sie zu verstehen.
Heißt, Journalismus soll ja auch frei sein und alles andere als ein manipulatives System.
Aber wie soll das Förderprogramm konkret aussehen?
Also es sind jetzt 5 Open-Source-Entwickler ausgesucht worden und die werden jetzt für ein Jahr in die Newsrooms von 5 Medienhäusern gesetzt. Also einmal Al Jazeera, BBC, Boston Globe, Guardian und hier in Deutschland Zeit Online. Und die Programmierer sollen dort das machen, was sie eh schon können, also Werkzeuge entwickeln, und diese sollen den Journalisten helfen, dann ihre Geschichte zu erzählen. Und das Wissen der Programmierer fließt aber jetzt nicht nur an die Medienhäuser, sondern auch, es gibt auch Wissen, das zurückfließt in die andere Richtung. Das heißt, die Programmierer, so wird es zumindest gehofft, lernen dann mehr über den Journalismus und bauen dann hoffentlich bessere Programme. Und die werden dann auch der Open-Source-Szene wieder im Netz zur Verfügung gestellt. Und ich habe Dan Sinker, das ist der Leiter von diesem Night Mozilla News Technology Partnership, gefragt, warum die Medienhäuser sich denn diese Entwickler überhaupt ins Haus holen müssen. Denn Entwicklungsarbeit können die ja eigentlich auch mit den eigenen Leuten leisten.
Das sind Newsrooms, die schon gute Entwicklungsarbeit leisten und diese als Open Source einsetzen. Das Interesse, das Mozilla und Knight haben, ist, dieser Entwicklungsarbeit einen Kickstart zu geben, damit es nicht bei der Handvoll Redaktionen bleibt, die ohnehin schon gute Open Source Entwicklung betreiben. Diese Kultur soll im Journalismus verankert werden. Um das zu schaffen, ist es der beste Weg, Leute, die schon Open Source entwickeln, auch an den Ort zu setzen, der verbessert werden soll, und das ist eben der Newsroom.
Es ist also so, dass Mozilla sich dabei auch so ein bisschen Lobbyarbeit für Open Source verspricht.
Weil du es gerade angesprochen hast, der RBB hat übrigens eigene Entwickler an den Firefox gesetzt, um ihn für seine Zwecke anzupassen. Aber vielleicht, weiß ich nicht, entstehen ja aufgrund unseres Gesprächs hier auch neue Kontakte. Auf dem Festival hast du in London auch erfahren, dass es solche Programme oder Projekte gemeinsam von Journalisten und Webentwicklern umgesetzt gibt. Was ist denn da vielleicht als Beispiel zu nennen?
Also ich fand zum Beispiel ein Handbuch für Datenjournalismus ziemlich spannend. Da haben an dem Wochenende 55 Leute in 48 Stunden 6 Kapitel mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für neue Datenjournalisten geschrieben. Da sind mehr als 20.000 Wörter zusammengekommen, und ich würde sagen, den Link zu diesem Handbuch, den packen wir auch noch auf die Begleitseite zu deiner Sendung. Und ich habe zum Beispiel noch Mozilla-Chefin Mitchell Baker gefragt, wofür sie sich so interessierte.
Ich habe mir einen Workshop angeschaut, bei dem es um die Verifizierung von Nachrichtenquellen ging, veranstaltet von einer Organisation, die Open-Source-Krisenmanagement-Software baut. Die sammeln Informationen über eine Krise aus vielen Quellen. Diese werden überprüft, ob sie korrekt sind oder nicht. Woher wissen wir, dass die Informationen relevant sind und wir eventuell sogar etwas unternehmen müssen? Da Informationen und Nachrichten über Social Media von Leuten kommen, die in keiner echten Redaktion sitzen, und Journalisten nun überprüfen müssen, ob die Informationen auch wahr sind, brauchen wir ganz klar Werkzeuge hierzu. Das ist ein Beispiel.
Und sehr spannend fand ich zum Beispiel noch das Popcorn-Projekt. Damit kann ich ein Video abspielen und die passenden Inhalte in dem Moment, wo sie sich ereignen, auf der Webseite nachladen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Video von dieser Sendung hier hätten und dann die Stelle kommt, in der ich über London rede, dann könnte passend neben dem Video auf der Webseite eine Google Map Anzeige von London geladen werden. Wenn ich dann zum Beispiel Mozilla ein bisschen später erwähne, gäbe es den passenden Wikipedia-Eintrag. Der Computerbildschirm spielt also nicht nur das Video ab, sondern liefert mit Popcorn auch Live-Zusatzdaten aus dem Netz. Und das Tolle ist, dafür braucht man kein Programmierprofi sein, da reicht Basiswissen, das habe ich auch geschnallt.
Also Radio hören in der Zukunft dann vielleicht ganz anders als herkömmlich. Aber worauf wir nochmal zurückkommen sollten, auf das Motto dieses Festivals in London: Medienfreiheit und das Web. Medien und Web haben wir abgehakt, aber mir fehlt jetzt noch der Aspekt der Freiheit.
Ja, da habe ich ein Beispiel. Zum Beispiel beschäftigen sich gerade einige Medien mit SMS als Feedback-Kanal. Das klingt ja erstmal ein bisschen altmodisch, erweist sich aber als sehr praktisch. Was das mit Freiheit zu tun hat, das hat mir Jim Colgan erklärt. Er berät verschiedene öffentlich-rechtliche Radiosender in den USA.
Der Kontext ist entscheidend. Als ich mit Leuten von einem öffentlich-rechtlichen Sender in San Francisco sprach, fragten die, wie sie das SMS-Umfragetool einsetzen können. Ich empfahl, ein Thema zu wählen, was für ihre Hörer wichtig war. Sie entschieden sich für das Thema Erdbeben. Sie haben Leute gefragt, was in ihrem Erdbeben-Vorbereitungsset ist, und sie haben hunderte Antworten bekommen. Die Leute, die kein Notfallset haben, wurden gefragt, was ihr Plan für ein Erdbeben ist. Viele entschieden sich, ein Notfallset zuzulegen. Diese Methode gilt für eine Großstadt, aber auch für eine ländliche Stadt oder für eine Stadt in einem ganz anderen Land. Wenn Leute in einem Land mit einer wachsenden Demokratie wie Ägypten wählen gehen, könnte man sie fragen, wie es war, die Stimme abzugeben. So kann man neue Informationen bekommen, nicht nur was sie gewählt haben, sondern auch was sie von diesem Prozess erwarten.
Also diese offenen Technologien funktionieren sowohl für einen Großstadtsender als auch für eine junge Station in einer aufstrebenden Demokratie. Und ich habe mich auch mit Bilal Rendery vom arabischen Nachrichtensender Al Jazeera unterhalten. Er ist dort Online-Producer und er hat mir erklärt, was Freiheit auch bedeutet, darauf zu achten, dass die Nachrichten überall vertreten sind.
Kürzlich haben wir diesen Effekt bei der Blog-Plattform Tumblr festgestellt. Wir hatten keinen Tumblr-Account. Zunächst haben wir einen Account als Backup für unsere Live-Blogs gestartet, falls es technische Probleme gab. Wir setzen jetzt aber voll und ganz auf unseren Tumblr-Account, weil wir eine ganz andere Community erreichen. Das sind Leute, die nicht auf Facebook und nicht auf Twitter sind. Sie nutzen aber sehr leidenschaftlich die Tumblr-Plattform. Wir lernen jetzt, wie wir die Funktionen, die diese Plattform bietet, am besten nutzen. Es gibt bestimmt auch andere Plattformen, die wir uns noch nicht ausgesucht haben, aber es bestimmt bald tun werden. Das ist ein nicht endender Wandel, wie Nachrichten an die Weltöffentlichkeit gelangen.
Also es geht auch darum, als Journalist darauf zu achten, wo die Nutzer im Netz ihre Zeit verbringen und dass man entsprechend dann dort auch die Inhalte unterbringt. Dazu muss natürlich die richtige Technik gewählt werden und das ist dann auch ein ständiger Prozess.
Ein Prozess, den auch Daniel Fiene weiter verfolgen wird. Vielen Dank erstmal bis hierhin mit Eindrücken vom Mozilla Festival. Die Organisation hinter dem Firefox-Browser hat angekündigt, Journalismus zu fördern, indem die passenden Tools dafür programmiert werden. Der offizielle Teil des Medienmagazins ist damit zu Ende. Sie hören in Ergänzung zu den ersten drei Interviews der Sendung, sozusagen um einen sinnlichen Eindruck zu bekommen von der Thematik von KenFM, jetzt den Beginn der Sendung vom 13.11.2011 auf Fritz mit Ken Jebsen, gekürzt lediglich bei der Musik. Fritz.
Die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen.
Er hat schwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck.
Was hat er für einen Beruf?
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Ken FM. FM. Ken FM. FM. FM.
Was hat er für einen Beruf?
Ken FM.
KenFM auf allen Frequenzen von Fritz. Es ist 13.58 Uhr, wir sind heute ein wenig früher in dieser Sendung. Und diese Sendung findet heute unter ungewöhnlichen Vorzeichen statt. Wir haben ja eine Geschichte, es gibt uns 545 Wochen. Die letzte Sendung wird quasi wiederholt, nachdem die letzte nicht gesendet wurde. Und für alle, die jetzt auf irgendeine Message von uns warten bezüglich der Vorgänge da draußen in der letzten Woche, diese Message gibt es jetzt.
Lieber KenFM-Hörer, letzte Woche fand die Sendung nicht statt. Was war passiert? Ich habe zugegebenermaßen in missverständlicher Form eine private Mail an einen Hörer verfasst. Für mich endet die Sendung nicht Sonntag um 18 Uhr. Viele Hörer stellen mir nach der Sendung per Mail Fragen oder äußern sich zur Sendung. Und soweit es mir möglich ist, antworte ich darauf. Dabei entstehen oft hitzige Diskussionen, die leider auch dazu führen, dass gebotene journalistische Standards nicht eingehalten werden. Die von mir in einem Satz zusammengefasste Erkenntnis, die zum Missverständnis führte, stammt aus einer Biografie über Edward Bernay, einem namhaften Soziologen, dem Erfinder der PR. Nachzulesen unter anderem bei Wikipedia oder aber in seiner 1965 erschienenen Autobiografie. Das war keine Holocaust-Leugnung. Es ging an dieser Stelle um die Frage der Propaganda und ihrer Mechanismen. Die Antwort dazu kam von Edward Bernay selber. Wenn sich jemand, insbesondere die jüdische Gemeinde, durch diesen aus dem Zusammenhang gerissenen Satz gekränkt fühlt, tut mir das leid. Dies war nie meine Absicht. Wer KenFM und seine Themen kennt, wer die Sendung auch nur ein einziges Mal gehört hat, weiß, dass der Vorwurf, ich würde den Holocaust leugnen, absurd ist. Genauso schockiert wie viele Hörer war ich über die verkürzte Wiedergabe und ihre verzerrende Wirkung sowie das Ausmaß der persönlichen Angriffe. Ein großes Dankeschön geht an Radio Fritz und den RBB für ihr Vertrauen. Es war und ist das Bestreben von KenFM, die journalistischen Standards in jedem Fall einzuhalten. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe ist und bleibt der Mensch.
Ja, KenFM heute erneut live auf allen Frequenzen von Fritz. Wir haben tolle Gäste da, nämlich Herr von Grau zum ersten Mal und Smith & Smartin zum ersten Mal da. Und wir haben auch ein tolles Thema. Unser Thema heute heißt PR. Und wir übersetzen PR mit positives Radio.
Von jetzt an spreche ich meine eigenen Worte und denke meine eigenen Gedanken.
Yes, I can. Suddenly, yes, I can.
Früher habe ich den Namen gehasst. Jetzt mag ich ihn.
Yes, I can. Take a look, what do you see?
Sowas soll man eigentlich nicht jedem erzählen, aber sie waren mir auf den ersten Blick sympathisch.
Got the feeling I can do anything. Yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can.
FM. Er wird hier alles radikal verändern.
Unsere Verfassung garantiert jedem Bürger alle Freiheiten.
Falls Sie nichts dagegen haben, sollten wir vielleicht noch mal kurz klären, worüber wir hier sprechen.
Ken FM.
Sie wissen, wie es in dieser Stadt läuft. Sie haben mehr Feinde hier, als Sie sich vorstellen können.
Nur weil wir im selben Laden arbeiten, heißt das nicht, wir hätten denselben Beruf.
Ken FM.
Da ich jetzt mehr Handlungsfreiheit habe, kann ich in Bezug auf die Zusammenarbeit mit anderen flexibler vorgehen, hinsichtlich der Lösung unseres Problems.
Ken FM.
Ich bin kurz angebunden, weil die Zeit knapp ist. Ich denke schnell, ich rede schnell.
Yes, I can.
FM.
Yes, I can.
FM.
Yeah, yes I can. Yes I can. Wind me up then watch me fly. A regular sort of sunburned Superman.
Die Menschen haben bewiesen, dass sie meine Botschaft nicht als leere Phrase verstehen.
Yes I can.
Weil mein Programm eine stärkere Aussage hat, weil es profilierter ist und klarere Ziele aufweist.
Yes I can.
Du kannst an der Lautstärke drehen, aber lass den Equalizer in Ruhe. Der ist eingestellt, wie sich's gehört.
Wenn ich korrekt informiert wurde, tickt die Uhr.
Wenn klar du bleibst, du bringst die Menge verwirrt im Geist, du dich dem Wirren nennt, dir selbst vertraust und lächelnd erkennst, warum der Zweifel brennt.
Ich kann es nicht. Ich bin nur ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann. Er ist ein großer Mann.
Setzen Sie sich und bleiben Sie ruhig. Es ist lange hin bis Montagmorgen.
FM.
Ja, KenFM ist eine Live-Sendung vor Publikum, das ist auch wieder zahlreich vertreten. Erstmal schönen Dank fürs Kommen, gebt euch selbst einen Applaus, ich finde das ganz toll, dass ihr hier seid. Und was ich vielleicht ganz am Anfang sagen muss, wir haben heute ja sehr viele neue Hörer, auch ältere Hörer, die von uns aus der Presse erfahren haben. Nach 10 Jahren, sprich nach 545 Wochen, findet diese Sendung auch mal in der deutschen Hauptstadtpresse statt. Deswegen nochmal an die Leute, die uns jetzt neu dazugekommen sind, ein herzliches Willkommen. Ja, ihre Kinder kennen uns ja schon lange, die sind hier, hallo, ihr seid hier. Ja, ich werde die Sendung bis 18 Uhr immer wieder erklären. Fangen wir ganz vorne an. Was ist eigentlich KenFM? Das ist eine berechtigte Frage. Wir sind mehr als eine Radiosendung. Also wir streamen zum Beispiel ins Netz, live ins Internet. Ja, wir haben einen YouTube-Kanal, ich twittere, wir haben eine Facebook-Seite. Wir übertragen diese Sendung quasi ins World Wide Web. Ja? Und wie ich aus der Presse erfahren habe, ist diese Sendung eine Unterhaltungssendung. Das stimmt, nur bei uns kommt Unterhaltung vor allem immer auch von Haltung. Wir laden jede Woche, auch heute wieder, zwei namhafte Bands in die Fritz-Studios und ja, wir laden auch oft Gäste aus dem Ausland ein. Die Frage an Sie da draußen, die Sie neu dabei sind, waren Sie dabei als eine der 1500 Bands, die bei uns waren, als die hier waren, ja? Was sagen Ihnen zum Beispiel Bands wie die Beatsteaks oder The Boss Hoss oder Wir sind Helden oder Culture Candela oder Seed oder Clouseau oder Mia? Oder Gentleman oder Jennifer Rostock. Wie gesagt, 1500 Bands waren hier. Haben Sie die damals bei uns gehört? KenFM ist übrigens auch ein Medienmagazin und jetzt stellen Sie sich die Frage, warum? Weil jeder, der heute ein Smartphone besitzt, der ist automatisch ein Reporter. Und unsere Hörer, die unterscheiden diese Medien nicht mehr groß, ja, also die mischen diese Medien durch. Unsere Hörer sind nicht ab und an im Internet, unsere Hörer sind permanent im Internet, unsere Hörer sind permanent online und unsere Hörer sind auch permanent erreichbar. Ab und an hören unsere Hörer auch noch klassisches Radio über das Radio oder klassisch Fernsehen mit festen Programmsendezeiten. Und das Dilemma dieser Kommunikationsgesellschaft besteht darin, dass es immer mehr Spartenkanäle gibt und immer kleinere Gruppen, die immer mehr sich in Nischen zurückziehen und anstatt mit nur noch übereinander reden. Und KenFM will zumindest einmal die Woche diese Tendenz, die ja da ist, aufbrechen und damit einen generationsübergreifenden Dialog anstarten. Denn mangelnder Dialog führt in finaler Konsequenz immer zu Gewalt. Und KenFM verabscheut Gewalt. Und zwar in jedweder Form. Körperliche, aber genauso hetzerische, verleumderische Gewalt in der Presse. Diese Gesellschaft hat ein Gewaltproblem. Und jetzt kommt ein Zitat. Probleme lassen sich nicht mit den Denkweisen lösen, die zu ihnen geführt haben. Das hat Albert Einstein gesagt. Und damit kommen wir zu dieser Sendung. Was machen wir in dieser Sendung der 545. Wir haben wie immer ein Thema. Das Thema bei uns heißt eben PR, positives Radio. Und wir haben uns heute Leute eingeladen, die anstatt sich über andere zu mokieren und deren Defizite zu suchen und dann vorsätzlich zu hetzen, wir haben uns Leute eingeladen, die lieber etwas Positives tun, die sich sozial einsetzen aus freien Stücken. Deswegen für alle frischen und neuen Hörer da draußen, Sie können sich ganz bequem zurücklehnen und hören, was wir hier machen, weil wir machen das ja schon seit 10 Jahren, also jede Woche. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ein herzlicher Willkommensapplaus an Sie, die neuen Hörer da draußen, ja? Die Ärzte! Die Ärzte live! Und eine Zeile, die mir ganz besonders gefällt, ich hatte sie nie so interpretiert, da geht es ja auch um den Stiefel von Springer, den Springerstiefel. Ja, an dieser Stelle ein herzliches Willkommen für eine fantastische Band live bei, ich muss langsamer sprechen, live bei KenFM zum ersten Mal, Herr von Grau! Riesenapplaus für Herr von Grau! Ja, toll! Für alle, die Herr von Grau nicht kennen, wir haben etwas zusammenfassen lassen von unserer holländischen Käseverkäuferin. Die Frau spricht jetzt Dialekt. Das ist nicht gegen Holland gemeint. Das ist Satire. Das ist lustig. Wir verstehen das. Das ist nicht hetzerisch. Das ist eine Mischung aus britischem und jiddischem Humor. Das ist lustig. Bitte.
Auspacken. Ich möchte alles über diese Person wissen. Alles.
KenFM an die Hauptbahnhof. Kannst du bitte aussteigen? Herr von Grau. Das klingt fast nach einem alten, dicken Mann. Was hat so viel Frust? Aber das stimmt gar nicht. Das Herr von Grau ist 2 Männer. Was sind auch nicht alt, sondern schon total jung von der Geburt und in das Kopf. Das ist alles total unlogisch, aber das kommt von der Zeit, wir sind schon total schnell geworden. Zurück zu das Herr von Grau. Das Herr von Grau sind das Benny und das Graz. Sie sagen von sich, dass sie sind intelligent, extrem facettenreich, innovativ und ausgefeilt. Also ganz ehrlich, ich verstehe das kein Wort, aber das hört sich total arrogant an. Das beiden grauen Herren und der Show kommen aus der schönen Multikulti-Stadt Berlin. Du kennst das, wo sie leben alle so friedlich zusammen, auch wenn das so ganz wenige Menschen wollen das aufhetzen. Aber das klappt nicht, weil das junge Menschen sind so sehr viel klüger und haben das Internet und machen das lieber zusammen tanzen, als das totschießen. Jedenfalls finde ich das Herr von Grau schon total gut. Und wenn ich euch beiden rumkriege, dann ist mein Weg morgen früh nach Hause auch nicht so weit. Weil das Wohnen in Berlin. Ist das zu kompliziert? Der Chef von Grau machen schon Hip-Hop und sie singen über das schon politische Themen. Das finde ich schon gewagt von dich, weil das kannst du auch auf die Englisch singen, das versteht hier eh keine Sau. Und dann kannst du das sogar Sachen singen, was sind überall normal, dass du kannst darüber reden, nur nicht bei uns. Oder? Der Chef von Grau gehen jetzt auf großes Tour mit das Prinz P. Also, da fällt mich gar nichts anderes ein, als dich nur das zu sagen. Dann mach doch. Auf Gleis 545. Alten Transport, Herr von Grau. Von Berlin über Potsdam-Babelsberg direkt auf die Supportbühne von Prinz Pippi oder so. Und jetzt fängst du bitte an.
Guten Abend, meine Lieblinge.
Moin. Wir sind Herr von Grau unter Polizeischutz bei KNFM. Will blicken, was hier gerade passiert. Sie stehen auf der anderen Seite der Straße, Spalier. Ich sehe auf den ersten Blick, die sind zum Spaßen nicht hier. Denn das sind Nazis und wir farbig frisiert. Doch meine Kumpel kriegen's nicht mit. Und ich kein Wort raus, ich hab riesigen Schiss. Die von da drüben melden sich mit Kampfgeschrei.
Ey, du Asylantenscheiß, ich mach dich krankenreif.
Ich sage, das ist so nicht richtig. Das heißt krankenhausreif, du Blitzlicht. Du kannst ja noch nicht mal die Sprache, auf die du so stolz bist, wie blitzig. Das gibt's nicht, ich lach mich knittrig, Alter, verpiss dich. Die Meute hatte zwar kein Hirn, aber Totschläger.
Ich hör nur:
Kameraden, kommt, los geht das!
Übel erwischt, Prügel gekriegt. Und ich dachte noch, ich hab die Typen im Griff.
Bitte!
Hallihallo.
Absolute Funkstille für alle. Sofort alle Gespräche einstellen.
Pepe! Yeah, yeah! Spitze macht mal leer!
Herr von Grau, die Gäste heute unter anderem bei KNFM, wir haben noch weitere. Die Bürger demokratischer Gesellschaften sollten Kurse für geistige Selbstverteidigung besuchen, um sich gegen Manipulation und Kontrolle wehren zu können. Noam Chomsky, Sprachwissenschaftler, USA. Ich möchte an dieser Stelle einen revolutionären Akt durchführen. Wir haben heute eine Sendung mit Polizeischutz, das passiert nicht jeden Tag. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle etwas tun, was ich so noch nie getan habe. Ich möchte einen Polizisten in Uniform umarmen. Ja? Hier drüben ist eine junge Polizistin, ich nehme sie einfach mal in den Arm. So, guck mal, was ich mache vorne. So geht das. Ah, so. Und jetzt werden sich viele fragen, warum. Diese Kollegin hier zum Beispiel ist ja Staatsbürger in Uniform. Aber erst, also wenn der Dienstschluss dann vorbei ist, zieht sie die aus und dann ist sie wieder nur Bürger. Dann ist sie eine von uns. Sie ist auch jetzt eine von uns. Deswegen oft ist es so, dass wir gegeneinander aufgestellt sind. Eigentlich spielen wir im selben Team. Das ist das, was ich sagen möchte. Ein riesen Applaus für diese fantastische Polizistin, Freunde, ja? So. Wir spielen im selben Team. Kommen wir auf die Kollegen von Herrn von Grau, ja? Renny.
Ja, räumt den Magen.
Den Wagen
nochmal auf Benny.
Benny und der Kollege?
Stefan.
Stefan, ihr habt diese Namensschilder dran, es wird unten also nicht insertiert. Ich habe gerade wirklich tolle Texte von euch vernommen. Das ist ja auch streitbarer Wortsport. Für die neuen Hörer, die das nicht kennen, diese Musikrichtung heißt Hip-Hop. Es gibt die seit 30 Jahren, die kommt aus Amerika und wir mögen das sehr, sehr gerne. Es gibt aber inzwischen auch in Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt Hip-Hop. Es ist eine Jugendkultur, kann man sagen, ne?
Ja, obwohl wir nicht mehr wirklich jugendlich sind
nicht. Und
auch nicht mehr so Teil einer Jugendbewegung, aber ja. aber letztendlich ist es eine Jugendkultur.
Okay. Genau. Mhm. Sag mal, die Platte, die ihr gemacht habt, kann man die auch käuflich erwerben?
Wir haben ganz viele Platten gemacht.
Ja, die letzte.
Die letzte kann man auch käuflich erwerben, definitiv. Mhm.
Herr von Grau, wie heißt die Platte?
Die heißt Das erste Buch Grau, gibt es bei www.grautöne mit oe-records.com, also Grautöne Records. Mhm. Da ist unser Shop. Da kann man das kaufen.
Das heißt, ihr seid da relativ selbstständig?
Ja.
Auch die Plattenfirma seid ihr, oder was?
Wir sind die Plattenfirma,
Grautöne Records. Ihr seid also quasi autark, frei von einem irgendwie Mastermind oben. Ihr seid praktisch völlig autark.
Wir machen das, worauf wir Bock haben.
Genau. Mhm. Sag mal, es gibt ja auch Rapper, die wollen einen Bami bekommen zum Beispiel. Und machen machen dann oft Texte, die so anders sind. Nicht nur, aber auch. Ihr macht das nicht, deswegen kriegt ihr auch kein Bambi. Wie geht ihr damit um?
Ich hätte ja total gerne ein Disney-Tier zu Hause.
Ja.
Ne? Aber ich komme damit klar, wenn das die großen, starken Jungs kriegen.
Okay. Ja. Ihr seid eine Liveband. Wo tretet ihr denn das nächste Mal live auf?
In Berlin, das nächste Mal im Gretchen im Februar.
Ja, kleiner Club?
Mittelmäßig groß.
Ja.
Ansonsten fahren wir jetzt Anfang Dezember mit Prinz Pi auf Tour. Wir sind die Vorband.
Ja.
Und da sind wir in ganz Deutschland bis März zu sehen und in der Schweiz.
Es gibt das Vorurteil, wo immer Hip-Hop-Bands aufschlagen, kommt es zu Messerstechereien, Menschen erschießen einander. Das ist nicht immer so, ne?
Nee, aber meistens.
Meistens ist so. Mhm. Gehört ihr auch zu dieser Crowd?
Klar.
Seid ihr die Gegenbewegung?
Ich bin nicht so ein großer Fan von Gewalt. Wie sieht das mit Kratz aus?
Ich frage mal eben den Kollegen Stefan. Stefan, du bist der DJ auch, ne?
Auch, ja, genau.
Kannst du mal den älteren Hörern erklären, wie du arbeitest? Es ist ja keine Band hier. Trotzdem kommt Musik aus den Boxen. Wie geht das?
Ja, wir haben das alles vorproduziert und ich spiele das dann mit den Plattenspielern ab.
Sind die Rechte geklärt für das, was du abspielst?
Ja, alles eigenes Potenzial.
Ist alles klar.
Alles.
Guckst du eigentlich noch Fernsehen klassisch? Gehst du nach Hause, ich kann heute nicht, oder guckst du YouTube?
Ich gucke schon Fernsehen, aber das läuft dann so nebenbei vorm Einpennen.
Vorm Einpennen. Welches Programm eignet sich hervorragend, um damit einzuschlafen?
Phoenix.
Phoenix, ja.
Auf jeden Fall.
Okay, ja.
Naturdokus.
Das ist es. Applaus für Herr von Grau, die Gäste heute bei KenFM. So. Ich habe ja angekündigt, dass ich sämtliche Rubriken, die bei uns seit 10 Jahren existieren, so lange gibt es die Sendung, erklären werde. Bei uns gibt es eine Rubrik, die heißt Fernsehen. Da interviewen wir immer wieder Leute, die bei uns in der Sendung waren oder schneiden Dinge aus Fernsehsendungen mit, wo wir sagen, das sollten wir den Leuten nochmal einreiben. Ich denke, das ist eine interessante Botschaft. Jetzt ein Mann, den Sie sicherlich kennen. Bitteschön.
Da liegt das Geheimnis des TV.
Ich glaube, man muss die ganzen Leute da, diese Intendanten, diese Programmdirektoren, Abteilungsleiter, die müssen Angst haben. Wenn die nicht Unterhaltsames und Seriöses auf anständigem Niveau bieten, werden sie rausgeschmissen. Wenn sie keine Angst haben, werden sie Dreck machen. Die müssen sich mehr Mühe geben. Die geben sich keine Mühe. Die sollen doch ein bisschen Mut haben. Ja, mit dem Mut, das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt, weil ich diese kleine Rede bei der Preisverleihung da gehalten habe und den Preis zurückgegeben habe, haben mich sehr viele Leute gelobt, in Zeitungen, auch auf der Straße, in Gesprächen, für meinen Mut. Ich verstehe das nicht. Es gibt doch keine Gestapo mehr.
Ja, Ralf Ranitzky, Riesenapplaus, toller Mann. Es gibt keine Gestapo mehr. Und wenn ich Ralf Ranitzky richtig verstanden habe, dann fordert er auch jeden Bürger dazu auf, couragiert zu sein, rauszugehen und sich über die Dinge zu beschweren, aber positiv, die man nicht so mag, also nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern einfach sagen, können wir darüber mal reden, das gefällt mir nicht. Wir hatten einen tollen Gast bei uns, Roland Baisch, großartiger Musiker und Comedian, auch ihn haben wir zu Fernsehen befragt.
Da liegt das Geheimnis des TV.
Fernsehen hat sich auch wie Radio verändert durch die Messung der Einschaltquoten. Und da kann man den Privaten keinen Vorwurf machen, weil die sich ja kommerziell orientieren müssen. Aber den Öffentlich-Rechtlichen kann man wohl Vorwurf machen, weil sie keinen Gegenentwurf liefern, also vielleicht Arte. Aber wenn ARD anfängt, sich an RTL zu messen, ist es einfach Quatsch. Also das kann man nicht machen. Ich gucke relativ wenig Fernsehen. Meine Frau, die ist Amerikanerin, die schaut sehr viel. Also das heißt, bei uns geht es los morgens um 7 Uhr Nachrichten, CNN, irgendwie den amerikanischen Überblick. Und dann wird er abgestellt. Meine Kinder haben eigentlich keine Fernsehzensur. Die gucken aber wenig, die gucken gezielte Programme. Mein Sohn schaut Sport an, meine Tochter schaut Frauenknast, mag sie gern. Aber das ist, also man kann es nicht nachvollziehen, was die anschauen, aber sie sind nicht fernsehsüchtig. Also, und ich selbst, mich interessiert es eigentlich relativ wenig. Ich schaue Nachrichten an und das gern auf Arte. Und ansonsten hole ich mir Filme auf DVD, wenn ich was anschauen will.
Wir bewegen uns auf eine Kultur des Entertainments zu. Wir wollen nicht mehr von Ideen irritiert werden, wir wollen uns lieber amüsieren. Mario Vargas Llosa, Nobelpreisträger Literatur. Wir hören ja in der Presse immer wieder, dass jugendliche Menschen nicht nur dabei zuschauen, wenn in S- und U-Bahn Menschen verprügelt werden, sondern dass sie ihr Handy zückend draufhalten und das als Trophäe dann ins Internet laden. Und die Trophäe sind quasi die Klickzahlen. Möglichst krasser, endkrasser Zusammenschlagen von XY. Und wenn ich dann 5000 Klicks habe, dann bin ich richtig geil. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Man kann zum Beispiel eine Plakatkampagne kleben, wo Menschen, die gehasstet wurden, sich hinstellen und sagen, Courage. Oder aber man kann sagen, wir sprechen genau mit den Leuten, die das schon mal gemacht haben und deswegen im Knast sitzen und produzieren mit denen gemeinsam einen Song aus dem Knast und auch mit Zivilisten draußen und den spielen wir dann im Radio. Weil wenn Gleichaltrige über etwas, was sie selbst gemacht haben, zu anderen Gleichaltrigen sprechen, die das vielleicht noch vor sich haben, dann hat das einen ganz anderen Effekt, das glaube ich. Wir hören jetzt Drinking Smo mit Kollegen aus der JVA Plötzensee mit Ich halte drauf. Diesen Song kann man nicht kaufen, wir haben ihn für euch produziert.
Ich halt's nicht aus, ich halt's nicht aus. Jetzt passiert's schon hier bei uns zu Haus. Ich drück mir eine Träne raus und nehm nen Song darüber auf. Einen Friedenshit und ganz Lichtenberg singt mit. Ich halt's nicht aus, was lernen wir draus? Wann wacht endlich jemand? Von Leipzig nach Berlin, Rankings more to ugly, Max P, Dada und JP, wir nehmen's auf, wir halten drauf, damit das jeder sieht. Rock the South Berlin, Plötzensee, to ugly, Max P, JP, Dada. Und das ist unser Statement zu Zivilcourage. Ich gehe in den Dönerladen, angetrieben von Hunger. Sieh dieselben Asis, die immer im Laden rumlungern. Tag dieselben Grübeleien, sie lassen's nicht sein. Ein behinderter Krüppel kommt rein, sie stellen ihm ein Bein. Die Lage spitzt sich zu, jetzt wird's interessant. Das Beste für die Ewigkeit, das Handy in der Hand. 1000 Klicks auf YouTube, bis zum Ende bleibt es spannend. Zivilcourage negativ, was zählt, ich werd's bekannt. Ich halte drauf, schlag ruhig zu, ich nehme es auf. Ich halte drauf, ich halt mich raus. Ich geh nach Haus und ich schlag es drauf. Drauf, yeah, wir halten drauf. Rankings, Mo, JSH, Plötzensee, Hackert Empire, Kronstädter, KR1. Und Kellmann muss sich auch mal bekennen. Da muss doch einer mal irgendwas machen. Da muss doch jemand mal was gegen sagen. Yeah, Hackert Empire.
Ja, da muss doch mal einer was machen, da muss sich doch mal einer bekennen. Das waren also Rankings Mo zusammen mit Kollegen aus der JVA Plötzensee. Und wir, KenFM, haben, ich gehe davon aus, Sie haben die Sendung nicht gehört, ja, zwei vollständige Sendungen aus dem Jugendvollzug gemacht. Wir haben uns die Frage gestellt, warum reden eigentlich immer alle über jugendliche Straftäter? Warum reden Sie eigentlich nicht mit diesen jugendlichen Straftätern? Und wir haben zwei Sendungen gemacht, vier Stunden, und haben uns auch mit Schwersttätern beschäftigt. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute den Kollegen Kronstädter hier haben mit einem, der, den ich im Gefängnis kennengelernt habe, der seit ein paar Jahren auf freiem Fuß ist und der wirklich eine steile, private, schöne Karriere machte. Da hat sich nämlich die Resozialisierung gelohnt, auch bei uns heute in der Sendung. Ich weiß, dass das jetzt hört, und ich freue mich wirklich, dass ich ihn draußen mal wirklich auf freiem Fuß lebe. Der Mann hat die Kurve bekommen. Es lohnt sich also wirklich, an Leute zu glauben, die einen etwas merkwürdigen Einstand ins Leben hatte. Freunde, das ist super, dass er da ist. So. Philipp Börger liest bei uns die Nachrichten, und es ist 14.34 Uhr.